Auch von meiner Seite ein ganz herzliches Willkommen, auch an die, die online mit dabei sind. Ich bin die Melissa, viele von euch kennen mich schon. Ich studiere Theologie momentan und darf gleichzeitig hier in der Gemeinde im Rahmen meiner Ausbildung, im Rahmen meiner Praxisbegleitung mitarbeiten. Und ich sage das, glaube ich, jedes Mal wieder neu, wenn ich hier auf der Bühne stehe und predigen darf, dass es so ein Privileg ist. Weil es es auch ist. Und ich freue mich jedes Mal, ich fühle mich so geehrt und ich freue mich richtig auf das, was Gott heute zu sagen hat. Und ich muss ganz ehrlich zugeben, dass ich mich erwischt habe, als ich hier geplant habe, wie ich auch einsteigen will in die Predigt und so, habe ich mir gedacht, ach, da gibt es ja einen Ostergruß, ne, dieses Hin und Her und was weiß ich was. Und ich so, nee. So, heute ist es noch nicht ganz, heute ist Karfreitag, Ostern kommt noch. Heute ist Karfreitag und entsprechend ist es noch nicht ganz dran, weil der Fokus heute auf dem Kreuz liegt und noch nicht auf der Auferstehung. Und was aber natürlich, was wichtig ist, zu Ostern gehört beides. Sowohl das Kreuz als auch die Auferstehung, beides gehört zu Ostern, beides feiern wir. Und im Endeffekt ist es auch ein und dasselbe Ereignis mit zwei Aspekten, mit zwei Teilen, die beide essentiell wichtig sind, die beide nicht missen dürfen. Denn die Auferstehung ohne das Kreuz würde irgendwie keinen Sinn ergeben, weil es niemanden geben würde, der auferstehen könnte. Von dem her, Auferstehung ohne Kreuz ist irgendwie nicht ganz möglich. Kreuz ohne die Auferstehung ist aber eigentlich auch bedeutungslos und sinnlos, weil dann wäre Jesus tot geblieben und dann hätte er keinen Sieg errungen. Von dem her, es gehört beides mit dazu. Es ist beides wichtig. Aber wir feiern heute Karfreitag und an Karfreitag wollen wir uns an das erinnern und das feiern, was Jesus am Kreuz für uns getan hat. Und deswegen soll da heute auch der Fokus drauf liegen. Und als ich mich dann so drauf vorbereitet habe, kam mir so ein Gedanke, beziehungsweise eine Frage, die ich mir gestellt habe, und zwar, ist uns eigentlich die Tragweite und die Bedeutung des Opfertodes Jesu am Kreuz wirklich bewusst? Ist uns das wirklich bewusst im Alltag, was Jesus da am Kreuz eigentlich für uns getan hat? Und ich muss feststellen und mir ist wichtig, das auch nochmal zu betonen, ich spreche vom Alltag. Ich spreche jetzt nicht an Ostern, von Ostern, wenn wir das ganz bewusst machen oder auch vom Abendmahl, sondern ich spreche davon, von etwas, das ich meine, auch in unserer Gesellschaft, gerade in unserer westlichen Gesellschaft heutzutage, immer mehr zu sehen und zu erkennen, dass uns schon irgendwie bekannt ist, was da passiert ist und dass uns das schon irgendwie so ein bisschen bewusst ist, aber die Tiefe des Ganzen geht im Alltag immer wieder irgendwie so ein bisschen verloren. Und ich muss auch ganz ehrlich sagen, dass ich ziemlich sicher bin, dass es auch eine Masche des Teufels ist. Weil ich glaube, dass er versucht, uns einzureden, Sünde, unsere Sündhaftigkeit an sich ist doch eigentlich gar nicht so gravierend. Und eigentlich von Grund auf sind wir Menschen ja auch gar nicht mal so schlecht. Eigentlich sind wir ja gut, ne? Und ich glaube, das ist was uns immer wieder versucht wird einzureden, weil er uns damit abstumpft für das, wie schlimm Sünde eigentlich ist. Und das, was Sünde mit uns macht, nämlich dass es eigentlich uns den Tod bringt. Und das Ding ist, wenn er uns nämlich davon überzeugt hat, dass Sünde nicht so gravierend ist und dass wir ja eigentlich gut sind, das hat die Folge, dass wir dann eigentlich gar keinen Retter brauchen. Weil wir kommen ja eigentlich alleine ganz gut klar, ne? Da brauchen wir niemanden, der sich darum kümmert, der das alles auf sich nimmt und uns rettet. Und als Folge dessen verliert in unseren Gedanken, in unseren Überzeugungen dann natürlich auch das Kreuz und das, was Jesus am Kreuz getan hat, die Bedeutung für uns. Und das ist dann der Sieg des Teufels. Ich glaube, das ist was er erreichen will in uns. Und ich muss ganz ehrlich sagen, ich sehe eine Tendenz in unserer Gesellschaft hin dazu. Und es bricht mir das Herz, weil, ich werde jetzt gleich noch drauf eingehen in dieser Predigt, aber das Kreuz und das, was Jesus am Kreuz getan hat, hat so eine tiefe Bedeutung für uns. Das bedeutet Leben für uns. Und wenn wir das nicht mehr haben, was sind wir dann eigentlich? Ne? Und es ist mir ganz wichtig, dabei zu betonen, ich will keinem von uns hier unterstellen, dass uns egal ist, was Jesus am Kreuz getan hat. Das glaube ich nicht. Ich glaube, sonst würdet ihr heute Morgen auch nicht hier sitzen. Aber ich glaube, dass es eine Tendenz gibt und dass es die Gefahr gibt, dass es im Alltag normal wird. Ja, Jesus ist halt am Kreuz gestorben für uns, ne? Und dass es irgendwie zu was Alltäglichem wird und dass eben diese Tiefe, diese Bedeutung des Ganzen so ein bisschen verloren geht. Und ich muss ganz ehrlich sagen, es gibt Momente, da ertappe ich mich dabei, dass ich auch an diesen Punkt komme, dass ich sage, ja, klar, Jesus ist halt am Kreuz für meine Schuld gestorben und gut ist, ne? Und dass ich mich da immer wieder ganz neu erinnern muss, das ist halt nicht einfach nur so schnell mal, ne? Sondern da steckt was dahinter, so viel mehr. Und deswegen ist mein Ziel heute auch nicht, dass ich euch hier irgendwie eine neue Erkenntnis in Bezug auf Jesus am Kreuz und das, was er mit seinem Tod dort am Kreuz gemacht hat, irgendwie weitergebe. Ich glaube auch nicht, dass mir das möglich wäre, nach 2000 Jahren von krassen Leuten, die da wirklich drüber nachgedacht haben, die versucht haben, das zu begreifen und zu erfassen und in Worte zu fassen. Aber was ich heute Morgen machen will, ist, uns das nochmal ganz neu ins Bewusstsein rufen. Das nochmal ganz neu in Worte zu fassen, was die Tragweite, was die Kraft, was das Ausmaß und was die Bedeutung des Todes Jesu am Kreuz eigentlich ist. Was Jesus da tatsächlich erwirkt hat. Und ich habe dazu ein Bild mitgebracht. Das wird auch während der Predigt jetzt angezeigt bleiben. Ich habe dieses Bild vor ungefähr 4 Jahren während meiner Bibelschule gezeichnet. Da hatte ich das so auf dem Herzen, das irgendwie auf Papier zu bringen, was ich so, was Gott mir einfach aufs Herz gelegt hat. Und ich habe während der Vorbereitung die ganze Zeit an dieses Bild denken müssen. Und ich habe das jetzt heute mitgebracht, weil ich denke, dass es ganz gut das einfängt, was ich versuchen will, heute Morgen rüberzubringen und in Worte zu fassen. Und ich habe uns außerdem 2 Texte mitgebracht, die ich als Grundlage für meine Predigt nehmen will. Einer im Alten, einer im Neuen Testament. Und der im Alten Testament steht in Jeremia 31, die Verse 31 bis 34. Und dann noch ein Teil im Hebräer. Da habe ich 2 Abschnitte rausgesucht. Einmal Hebräer 9, 12 bis 15 und 10, die Verse 10 bis 18. Und ich würde die jetzt gerade einfach mal lesen. Ich lese aus der Neues Leben Übersetzung übrigens. Jeremia 31, 31 bis 34 steht: Es wird der Tag kommen, spricht der Herr, an dem ich einen neuen Bund mit dem Volk Israel und mit dem Volk Juda schließen werde. Dieser Bund wird nicht so sein wie der, den ich mit ihren Vorfahren schloss, als ich sie an der Hand nahm und aus Ägypten herausführte. Sie sind meinem Bund nicht treu geblieben. Deshalb habe ich mich von ihnen abgewandt, spricht der Herr. Doch dies ist der neue Bund, den ich an jenem Tage mit dem Volk Israel schließen werde, spricht der Herr. Ich werde ihr Denken mit meinem Gesetz füllen und ich werde es in ihr Herz schreiben. Und ich werde ihr Gott sein und sie werden mein Volk sein. Niemand muss da noch seine Freunde belehren und keiner seinen Bruder ermahnen, lerne den Herrn kennen. Denn alle werden mich kennen. Alle, vom Kleinsten bis hin zum Größten, spricht der Herr. Und ich will ihnen ihre Sünden vergeben und nicht mehr an ihre bösen Taten denken. Und im Hebräer steht 9, 12 bis 15, ein einziges Mal brachte er Blut in jenes Allerheiligste, aber nicht das Blut von Böcken und Kälbern, sondern sein eigenes Blut, durch das er uns die Rettung brachte, die für alle Zeiten gilt. Früher konnte die Besprengung mit dem Blut von Böcken und Stieren oder mit der Asche einer jungen Kuh den Körper des Menschen von ritueller Unreinheit reinigen. Wie viel mehr kann dann das Blut des Christus bewirken? Denn durch die Kraft von Gottes ewigen Geist brachte Christus sich selbst Gott als vollkommenes Opfer für unsere Sünden dar. Er befreit unser Gewissen, indem er uns freispricht von unseren Taten, für die wir den Tod verdienen. Nun können wir dem lebendigen Gott dienen. Aus diesem Grund ist er der Vermittler eines neuen Bundes zwischen Gott und den Menschen, damit alle, die dazu berufen sind, das ewige Erbe empfangen können, das Gott ihnen versprochen hat. Denn Christus starb, um sie von der Strafe für die Sünden zu befreien, die sie zur Zeit des ersten Bundes begangen hatten. Und dann ein bisschen später in Kapitel 10, Verse 10 bis 18 steht noch: Und Gott will, dass wir durch das Opfer des Leibes von Jesus Christus ein für alle Mal geheiligt werden. Sonst steht der Priester Tag für Tag vor dem Altar und bringt Opfer dar, die niemals Sünden wegnehmen könnten. Dieser Hohepriester dagegen, und er spricht hier von Jesus, brachte sich selbst Gott als ein Sündopfer dar, das für alle Zeit wirksam ist. Dann setzte er sich auf den höchsten Ehrenplatz an Gottes rechter Seite. Dort wartet er, bis seine Feinde zu einem Schemel unter seinen Füßen erniedrigt werden. Denn durch dieses eine Opfer hat er alle, die er heiligt, für immer vollkommen gemacht. Auch der Heilige Geist versichert uns das. Er sagt, dies ist der neue Bund, den ich an jenem Tag mit dem Volk Israel schließen werde, spricht der Herr. Ich werde ihr Denken mit meinem Gesetz füllen und ich werde es in ihr Herz schreiben. Und er fügt hinzu, und ich werde nie wieder an ihr Unrecht und ihre Sünden denken. Wenn Sünden vergeben worden sind, ist es nicht mehr nötig, Opfer zu bringen. Ey, so gute Verse. Ich finde die unglaublich kraftvoll. Ich lese sie jedes Mal wieder neu gern, weil es was mit mir macht, weil da merke ich, da wird das in mir bewegt und das ist so gut. Und was wir sehen können in beiden Stellen, ich tauche jetzt einfach direkt ein, dass von einem neuen Bund die Rede ist. Und ich glaube auch, dass es die entscheidende Sache ist, die am Kreuz passiert ist. Gott hat mit dem Tod Jesu am Kreuz, durch das Blut Jesu, das vergossen wurde am Kreuz, einen neuen Bund geschlossen und eingesetzt. Also im Endeffekt eine neue legale Abmachung. Ein Bund ist so eine Art legale Abmachung, ne? Und dieser neue Bund, der ersetzt den alten Bund. Und im Alten Testament haben wir vier große Bünde, die erwähnt werden, die auch wichtig sind. Ich weiß nicht, wisst ihr, welche vier Bünde das sind? An welche könnt ihr vielleicht denken? Gut, unsere Pastoren wissen Bescheid. Der Abraham, Noah, habe ich gehört. Sonst noch einer? Mose, gut, der Sinai-Bund, ja. Da habt ihr schon drei. Einen gibt's noch. Der ist vielleicht nicht ganz so im... Ja, den... Ja, stimmt, das kann man auch als Bund sehen, dann wären es fünf, ja. Also das im Garten Eden, was Gott dann gesagt hat, ja. Den Ehebund gibt's auch. Ja, das stimmt, auf den wollte ich jetzt nicht raus. Also ein Bund auch mit Gott. Der Bund mit David. Oder, ja, genau. Ja. Also diese vier Bünde, der Noah-Bund, wo Gott mit der ganzen Schöpfung im Bund eine Abmachung gemacht hat, ein Versprechen gegeben hat, dass er nie wieder die Welt durch eine Sintflut zerstören wird, kennt ihr sicherlich. Der abrahamische Bund, wo Gott gesagt, Abraham Nachkommen versprochen hat, eine Vielzahl von Nachkommen, die ein Segen für alle Nationen sein werden. Der davidische Bund, wo er David einen Nachkommen versprochen hat, der für immer als König auf dem Thron sitzen wird. Und dann eben der Sinai-Bund, ne, Gott mit dem Volk Israel, damals Mose, der die Tafeln mit den 10 Geboten gebracht hat, wo Gott gesagt hat, wenn ihr mir treu seid, dann werde ich euch segnen und ihr werdet mein Volk sein. Das sind die vier Bünde und der neue Bund, von dem ich hier in den Stellen, die ich jetzt vorgelesen habe, die Rede ist, der ersetzt den Sinai-Bund, also den Bund mit den 10 Geboten zur Zeit Moses. Die anderen drei Bünde sind tatsächlich noch intakt, die sind noch gültig. Gott sei Dank, muss ich ehrlich sagen. Und ist auch gut so. Und wenn wir im Hebräerbrief jetzt ein bisschen weiter nach vorne gehen würden, ins Kapitel 8, dann würden wir auch sehen, da wird ganz klar beschrieben und gesagt, dieser neue Bund, der den alten Bund ersetzt, der ist um einiges besser als der alte Bund. Und wenn wir uns das jetzt mal anschauen, der alte Bund, also warum dieser neue Bund besser ist, der alte Bund, der war abhängig von der Treue und von dem Gehorsam der Menschen. Da hat Gott gesagt, wenn ihr mir treu seid, wenn ihr mir gehorsam seid, dann werde ich euch segnen. Dann werdet ihr mein Volk sein. Und ich weiß nicht, wie es euch geht, aber wenn ich das höre und wenn ich mir die Menschen anschaue, dann denke ich mir, das kann nicht gut gehen. Da, auf Dauer kann es nicht gut gehen. Außerdem im alten Bund, das ihr habt sicherlich alle schon mal irgendwie von Levitikus gehört oder da auch mal reingelesen. Manche mehr, manche weniger. Es ist ein nicht ganz so beliebtes Buch der Bibel, habe ich mir sagen lassen. Wobei es sehr, sehr gut ist. Es lohnt sich. Da sehen wir, der alte Bund hat konstant Opfer benötigt. Es musste konstant für die Sünden ein Opfer dargebracht werden. Da gab es unterschiedliche Opfer. Es waren Tieropfer. Die waren nicht ausreichen und deswegen musste konstant immer wieder neu geopfert werden, weil diese Tieropfer eben die Sünden nicht vollkommen beseitigen konnten, sondern es war damals eher so ein temporäres Abdecken der Sünde. Aber halt kein Auslöschen. Und wenn wir uns jetzt den neuen Bund angucken, der am Kreuz geschlossen und eingesetzt wurde, da läuft das Ganze ein bisschen anders. Der neue Bund, der ist besonders, der ist besser. Und in den Versen im Hebräerbrief, ich weiß nicht, ob euch das aufgefallen ist, ich bin mir sicher, dass es das ist, da lesen wir, dass Jesus sich selbst als vollkommenes Opferlamm hingegeben hat. Das ist ein krasser Unterschied, weil im Gegensatz zu den Tieren war Jesus das perfekte Opferlamm. Jesus war das perfekte, vollkommene Opfer und durch seinen Tod am Kreuz war es ihm möglich, die Bedingungen für die Vergebung der Sünden aller Menschen, zu jeder Zeit, überall, zu erfüllen. Und zwar ein für alle Mal. Und ich glaube, was wir hier uns nochmal bewusst machen müssen, ist, die Tatsache war einfach, wir Menschen hatten gesündigt. Wir Menschen waren schuldig und Tiere sind eben nicht gleich Menschen. Es ergibt irgendwie Sinn, dass es nicht ganz passt und dass Tiere da den Platz nicht einnehmen können und die Schuld dann halt eben nicht zu 100% irgendwie auslöschen können. Aber Jesus war ganz Mensch und ganz Gott. Und in sein Menschsein war Jesus auch noch ohne Sünde. Jesus war perfekt, er war schuldlos. Und so konnte er, weil er ganz Mensch war, so wie wir Mensch sind, konnte er eben diesen Platz an unserer Stelle einnehmen und konnte er dieses hundertprozentig perfekte Opfer für uns sein und konnte so den Preis für die Sünde auch tatsächlich bezahlen. Und so wurde Jesus zum perfekten, zum vollkommenen Opfer für uns. Aufgrund dieser Tatsache. Und das ist ein ganz, ganz großer Unterschied zum alten Bund. Weil Jesus mit einem Opfer alle Schuld nicht nur abgedeckt hat, sondern ausgelöscht hat. Und wenn wir uns angucken, mit diesem Auslöschen, der neue Bund bringt eine ganz neue Qualität an Sündenvergebung mit sich. Wenn wir in Hebräer 10, Vers 17 schauen, da wird es genannt, und auch in Jeremia wird es in einem der Verse erwähnt, da steht, und ich will ihnen ihre Sünden vergeben und nicht mehr an ihre bösen Taten denken. Und ich finde es sehr interessant, was Gott hier sagt, weil was er nämlich aussagt, ist, ich denke nicht mehr an die Sünde. Und in dem Ganzen wird impliziert, das ganze Thema Opfer und Sündenvergebung, das verändert sich zwischen alten und neuen Bund. Da passiert was und in der Prophetie damals wurde noch nicht ganz deutlich gemacht, wie das aussieht und was es beinhaltet. Wir in unserem, mit dem Kontext des Neuen Testaments wissen natürlich, Jesus war dieses einmalige Opfer, das perfekte Opfer. Aber was ich finde, was diese Aussage so besonders macht, ist, dass Gott sagt, die Sünde, die vergeben ist, die ist ausgelöscht und ich weiß davon nichts mehr. Ich denke da nicht mehr dran. Das gibt es in meinem Kopf nicht mehr und es liegt nicht daran, dass Gott vergesslich ist. Das nicht. Gott ist nicht vergesslich, sondern es liegt daran, dass der allmächtige Gott, der perfekte, absolute Kontrolle über sein Gedächtnis hat und über seine Erinnerung hat, dass er sich dafür entscheidet, dann nicht mehr dran zu denken und es ganz auszulöschen. Weil Jesus hat ja die Rechnung beglichen, heißt, Gott kann es auch sagen, gut, die Sache ist für mich erledigt und ich entscheide mich dafür, dass es weg ist. Punkt. Kein Wenn und Aber, das ist dann weg. Und das ist was Menschen tatsächlich nicht können. Wir kommen nach 3 Jahren auch immer noch und sagen, oh Gott, ich weiß, vor 3 Jahren, also die Notlüge. Und Gott sagt, ich weiß gar nicht, wovon du sprichst. Das gibt's bei mir nicht mehr, weil Jesus für dich am Kreuz gestorben ist und das ausgelöscht hat. Und das ist doch so was Krasses. Das ist eine ganz neue Qualität an Sündenvergebung, wenn wir den Unterschied zwischen alten und neuen Bund angucken. Das ist weg. Das ist nicht nur abgedeckt, nicht nur temporär, sondern es ist weg. Komplett, für alle Zeit, weg. Heißt, dieser neue Bund, der beinhaltet, dass Jesus als perfektes Opfer den Preis für all unsere Schuld bezahlt hat. Und dass Gott deswegen sagt, ich vergesse es. Dass er je irgendwas da war. Und so hat Jesus am Kreuz durch sein Blut den Weg geschaffen, wie wir Gottes Ruf, den er damals schon an Israel gesagt hat, sehen wir in Levitikus, und den er, denke ich auch, bin ich überzeugt, immer noch heute zu uns sagt, seid heilig, wie auch ich heilig bin. Jesus hat einen Weg geschaffen, wie das tatsächlich möglich ist. Er hat einen Weg geschaffen, dass unsere Sünde weg ist, dass wir ohne Sünde, dass wir vollkommen rein, dass wir vollkommen heilig vor Gott kommen können, in seine Gegenwart und vor allem auch in seine Heiligkeit reinkommen können und dort sein und bestehen können. Weil Gott ist so heilig, da kann nichts Böses, da kann keine Schuld, da kann nichts bestehen. Das wäre weg. Deswegen ist ja eigentlich unsere Sündhaftigkeit auch unser Todesurteil. Aber Jesus hat eben diesen Weg geschaffen, dass es nicht mehr da ist und dass wir reingewaschen sind und dass wir bestehen können vor Gott und dass wir mit Gott sein können. Und gleichzeitig ist am Kreuz noch etwas geschehen, das so vorher auch nie da war. Das ist ein anderer Aspekt des Ganzen noch. Wir haben ja gehört, der alte Bund war an Bedingungen geknüpft. Und zwar an die Bedingung, dass Israel treu ist und gehorsam ist zu Gott und dass er sie dann segnet. Im neuen Bund sieht es eben anders aus, das habe ich schon erwähnt. Aber hier, was hier das Besondere ist, Gott sagt, es ist nicht wenn dann, sondern ich mache das. Ich werde das machen. Gott sagt in diesem neuen Bund, ich Gott, werde das machen. Und was hier passiert ist eben, dass dieser neue Bund, dass das Ganze, was damit kommt, nicht mehr abhängig ist von den Taten der Menschen und von der Treue der Menschen Gott gegenüber, sondern die Verantwortung liegt ganz allein bei Gott. Gott ist derjenige, der die Forderung stellt, Sünde hat einen Preis und dieser Preis muss bezahlt werden. Gott ist hier aber jetzt auch derjenige, der diese Forderung erfüllt. Er ist derjenige, der das Ganze auf sich selber nimmt, indem Jesus, der Sohn Gottes, der ganz Mensch und ganz Gott ist, am Kreuz stirbt. Und dann am Ende natürlich, das wissen wir auch, wieder auferstanden ist, das gehört mir dazu. Aber Gott hat das Ganze auf sich genommen und hat diese Bedingung, diese Forderung erfüllt. Gott hat uns Menschen angeschaut und hat gesagt, ey, ich liebe dich. Ich liebe euch und ich will diese Beziehung mit euch. Gott wusste aber auch ganz genau, wir Menschen sind sündhaft und es wird uns nie zu 100% gelingen, diese Bedingungen, dass wir ihm treu sind, gehorsam sind, zu erfüllen. Dass wir das nie aus uns selber heraus schaffen und dass wir deswegen wegen unserer Sündhaftigkeit verloren sind. Er sagt aber auch, ihr seid mir viel zu wichtig, als dass ich das so hinnehmen kann. Ich will euch nicht verlieren. Und deswegen sorge ich dafür, dass es einen Weg gibt, dass die Sünde aus dem Weg geräumt ist. Alles, was ihr tun müsst, ist das Ganze nur noch anzunehmen. Das heißt, im neuen Bund heißt es nicht mehr länger, wenn dann, sondern ich mache es. Oder ich werde es machen. Ich habe es gemacht, in dem Fall jetzt für uns. Meiner Meinung nach ist das Grandiose und das auch teilweise wirklich Unbegreifliche an diesem neuen Bund, an dem, was Gott am Kreuz getan hat, in und durch und mit Jesus. Dass Gott sagt, ich schenke all denen, die es annehmen, die Vergebung der Sünden. Ich hole sie raus aus dieser Knechtschaft der Sünde. Und ich schenke ihnen nicht nur Freiheit davon, sondern ich hole sie zu mir und ich schenke ihnen Leben, ewiges Leben in meinem Reich. Wir lesen es auch an so vielen anderen Stellen in der Bibel, zum Beispiel Römer 6, Vers 11, da heißt es, deshalb haltet daran fest, ihr seid für die Sünde tot und lebt nun durch Christus Jesus für Gott. Oder auch einen Vers kennt ihr sicherlich, Johannes 3, Vers 16, viele von uns kennen ihn auswendig, denn Gott hat die Welt so sehr geliebt, dass er seinen einzigen Sohn gab, damit die, die an ihn glauben, nicht verloren gehen, sondern dass sie das ewige Leben haben. Ich kann es nur immer und immer wieder wiederholen. Durch den Tod Jesu am Kreuz hat Gott diesen neuen Bund eingesetzt. Und er hat uns dieses Geschenk gegeben, dass es eben diesen Weg zur perfekten, vollkommenen Sündenvergebung durch Jesus gibt. Und dass wir als Folge dessen Leben haben. Jesu Tod und sein Blut bedeutet also Leben für uns. Und das ist so kraftvoll, das ist mindblowing. Und es gibt jetzt tatsächlich noch zwei Punkte aus den Versen in Jeremia, die ich so gut finde, ich wollte sie euch nicht vorenthalten. Das hängt alles auch, also es geht alles Hand in Hand, es ist miteinander verstrickt. Und der erste Punkt ist in Jeremia 31, Vers 34, da heißt es, niemand muss dann noch seine Freunde belehren und keiner seinen Bruder ermahnen, lerne den Herrn kennen. Denn alle werden mich kennen, alle vom Kleinsten bis hin zum Größten, spricht der Herr. Und was ich so interessant finde und auch so schön finde, ist, dass dieses Wort für kennen, beziehungsweise in anderen Übersetzungen für erkennen, genau das gleiche Wort ist, das benutzt wird, wenn es in Genesis ist, soweit ich weiß, heißt, dass Adam Eva erkannte. Heißt, dieses Wort deutet auf eine ganz, ganz innige, eine ganz, ganz intime Beziehung hin. Und im Kontext dieser Prophetie über diesen neuen Bund zeigt uns das, dass Gott eben mit diesem neuen Bund, mit dem Opfertod Jesu am Kreuz und allem, was es an Sündenvergebung und Heiligung mit sich bringt, eine Möglichkeit geschaffen hat, dass die, die an ihn glauben, eine enge, intime, persönliche Beziehung mit ihm leben dürfen. Und es ist ja auch das, was dieses Bild von zerrissenem Vorhang im Tempel eigentlich zeigt. Der Vorhang hat ja wirklich das Allerheiligste, wo nur einmal im Jahr der hohe Priester hin durfte, getrennt von allem anderen, von der restlichen Welt. Und dieser Vorhang wurde zerrissen, ist zerrissen von oben bis unten durch und hat den Weg freigemacht ins Allerheiligste, als Jesus seinen letzten Atemzug getan hat und gestorben ist. Dieser Weg wurde freigemacht direkt zu Gott hin. Heißt für alle, und hier steht vom Kleinsten bis hin zum Größten, für alle Menschen ist diese Möglichkeit auf diesen Zugang zu Gott, zu dieser persönlichen Beziehung da. Wie wunderbar ist das? Wie gut ist das? Und dann der zweite Punkt, den ich noch habe, der kommt aus dem Vers 33 in Jeremia 31, Vers 33. Da steht, doch dies ist der neue Bund, den ich an jedem Tage mit dem Volk Israel schließen werde, spricht der Herr. Ich werde ihr Denken mit meinem Gesetz füllen und ich werde es in ihr Herz schreiben. Ich finde, dass Gott hier nochmal zeigt, dieser neue Bund hat eine ganz neue Qualität im Gegensatz zum alten. Weil das Gesetz eben nicht länger auf diesen Steintafeln steht, sondern es ist in das Herz, in den innersten Kern der Menschen eingeprägt. Und es ist ein massiver Unterschied zu vorher. Weil es nämlich bedeutet und es impliziert, dass Gott uns Menschen auch innerlich neu macht. Und dass er uns so eine intrinsische Motivation, eine innere Befähigung gibt, nach dem Willen Gottes zu leben. Weil es jetzt in uns drin ist. Das ist in uns drin festgemacht, in uns drin eingeschrieben, in den innersten Kern unseres Seins. Heißt also, Gott formt unser Herz neu. Dass es nicht mehr von außen irgendwie ein auferlegter Zwang ist, dass wir halt irgendwie seinem Willen folgen, sondern dass wir immer mehr, jeden Tag mehr befähigt werden, von innen heraus diesen Wunsch und dieses Verlangen haben, ein Leben zu leben, das ihn ehrt, das nach seinem Willen ist. Das ist ein massiver Unterschied. Und das Gute ist, wir müssen es noch nicht mal alleine machen, sondern Gott befähigt uns dazu und ist da mit uns. Ich meine, die Apostelgeschichte, der Heilige Geist, ey, kommt noch, ausgießen mit Pfingsten kommt noch, aber Gott, also wir müssen es nicht alleine machen, sondern Gott ist da auch jeden Schritt mit uns und befähigt uns dazu, genau das zu tun. Und was für eine krasse Botschaft ist es in Mitte. Was für eine grandiose Botschaft ist die Botschaft des Kreuzes. Und ich weiß, ich wiederhole mich hier jetzt nochmal, aber Wiederholung prägt auch ein. Am Kreuz, als Jesus als perfektes Opfer gestorben ist und sein Blut vergossen wurde, da hat Gott diesen neuen Bund geschlossen und eingesetzt. Und Teil dessen ist, dass Jesus eben als vollkommenes Opferlamm unsere komplette Schuld auf sich geladen hat und den Preis für alle Schuld, für alle Sünde ein für alle Mal gezahlt hat. Jesu Blut macht uns rein. Jesu Blut macht uns frei und es schenkt uns überfließendes Leben. Es ermöglicht allen, die wollen, die es annehmen, diese absolut persönliche Beziehung zu Gott zu haben und zu leben. Und es erneuert uns von innen heraus, dass wir fähig sind, nach Gottes Wille zu leben. Und ich weiß nicht, wie es euch geht, wenn ihr das nochmal einsacken lasst. Für mich ist es absolut mindblowing. Für mich ist es absolut überwältigend. Und es erfüllt mich mit so viel Dankbarkeit, mit so viel Demut auch über die Gnade, über die Güte, über die Liebe Gottes, was er da am Kreuz für uns getan hat. Und ganz ehrlich, die letzten Tage, als ich mich dann nochmal intensiver wirklich mit dem Thema auseinandergesetzt habe und diese Predigt vorbereitet habe, hat mich das so oft einfach nur noch auf die Knie gebracht in Dankbarkeit und Anbetung, weil Gott so gut ist und weil ich es einfach nicht fassen konnte, wie gut und wie gnädig er ist. Und gleichzeitig merke ich aber auch, diese Botschaft vom Kreuz und von dem, was Jesus am Kreuz für uns getan hat, das erfordert eine Reaktion. Das kann man nicht einfach nur so stehen lassen und sagen, ja, ist halt gut, schön. Das geht nicht. Und deswegen ist meine Frage an uns heute Morgen, da schließe ich mich mit ein. Was ist deine Reaktion auf das Kreuz? Ich glaube, wir müssen uns echt damit auseinandersetzen, wie beeinflusst die Botschaft vom Kreuz und von dem, was Jesus getan hat, wie beeinflusst es unser Leben? Was macht es mit unserem Alltag, wie wir uns verhalten, wie wir handeln, wie wir reden, was wir tun? Was macht es mit uns? Was hat es für einen Einfluss? Was hat es für eine Auswirkung? Ich glaube, dass die Botschaft vom Kreuz uns immer wieder neu in Anbetung führen sollte. Weil Gott alle Ehre gebührt für das, was er da getan hat. Und für das, was er uns durch Jesu Tod und durch Jesu Blut ermöglicht. Und ich glaube auch, dass es unsere Aufgabe ist, eben genau diese tiefe Bedeutung dessen, was Jesu dort getan hat, dass wir uns das immer wieder neu bewusst machen und dass wir unser Staunen und unser Wunder darüber nicht verlieren, sondern dass es erhalten bleibt, auch im Alltag. Weil genau das ist nachher das, was nach außen scheint, was die Leute anzieht und was ihnen Lust macht, wo sie anfangen nachzufragen. Und genau das ist auch das, was in uns drin immer mehr eine Sehnsucht entfacht nach mehr, nach einer noch tieferen Beziehung zu Gott, nach noch mehr von ihm in unserem Leben. Auch jetzt schon. Wir leben im Jetzt, noch nicht ganz, aber auch jetzt schon. Reich Gottes ist schon angebrochen. Und wenn wir im Hebräer, ein dritter Punkt, wenn wir im Hebräer noch etwas weiterlesen, steht in Kapitel 10, 24 und 25, deshalb wollen wir weiter an der Hoffnung festhalten, die wir bekennen. Denn Gott steht treu zu seinen Zusagen. Spornt euch gegenseitig zu Liebe und zu guten Taten an. Und gerade dieser letzte Teil mit der Liebe und den guten Taten, dass wir uns dazu anspornen sollen, das hat mich total an eine Stelle im Epheser 2, Vers 10 erinnert, wo es heißt, denn wir sind Gottes Schöpfung. Er hat uns in Christus Jesus neu geschaffen, damit wir die guten Taten ausführen, die er für unser Leben vorbereitet hat. Und wenn ich mir die komplette Bibel, den kompletten Kontext anschaue und versuche zu definieren, was mit diesen guten Taten eigentlich gemeint ist, weil manchmal stehen wir da und denken, was heißt das denn jetzt eigentlich? Wenn ich versuche, das zu definieren im ganzen Kontext der Bibel, dann komme ich für mich persönlich immer wieder zu der Schlussfolgerung, diese guten Taten und auch das, was eigentlich der Kern unseres Lebens und unseres Seins ist und sein sollte, dass es die komplette Hingabe an Gott ist. Dass es ein Leben in kompletter Hingabe zu Gott ist, aus Dankbarkeit für das, was er für uns getan hat, weil er uns neu gemacht hat, weil er uns frei gemacht hat und Leben geschenkt hat. Und das heißt jetzt natürlich nicht, dass wir alle unsere Jobs hinschmeißen müssen, Theologie studieren und Pastoren und Missionare werden müssen. Ich glaube, dass es einfach heißt, dass wir in unserem Alltag, in dem, was wir tun, Gott ins Zentrum setzen und mit ihm und ihm alle Ehre geben, mit dem, was wir tun, in dem, was wir tun. Und dass wir ihn widerspiegeln sollen. Und es kann so vielfältig sein. Es kann sein, dass ein Arzt, eine Krankenschwester, eine Altenpflegerin, dass die in der Art und Weise, wie sie sich um andere Menschen kümmern, die es selber nicht mehr tun können oder die Hilfe brauchen, dass sie denen in Nächstenliebe begegnen und darin Gottes Liebe widerspiegeln. Das kann sein, dass wir Lehrer oder Erzieher haben, die sagen, hey, in dem, wie ich mit den Kids umgehe, spiegle ich Jesu Liebe wieder und ich gebe ihnen biblische Prinzipien und Werte weiter. Das kann sein, dass ein Schreiner sagt, hey, in dem Stuhl, den ich mache, in dem ich hier zusammenbaue, da drücke ich Gottes Kreativität und Schönheit drin aus. Und was super interessant ist, ist, dass in der Bibel die erste Person, von der gesprochen wird, dass sie vom Geist erfüllt und befähigt wurde zu etwas, das sind tatsächlich die Künstler und die Handwerker, die das Heil, also ne, das Zelt der Begegnung nachher gemacht haben und gebildet haben. Also Kunst und Schönheit und etwas handwerklich gestalten ist genauso Anbetung Gottes, wie jemandem helfen und in Nächstenliebe unterwegs sein. Und so kann es wirklich sehr, sehr vielfältig ausgedrückt sein, wie wir unser Leben, wie wir in Hingabe leben. Ich bin der Meinung, dass die Botschaft vom Kreuz eine lang anhaltende Veränderung in unserem Leben bewirken sollte. Und deswegen ist meine Frage an uns heute Morgen eben, was ist deine Reaktion auf das Kreuz?